Willkommen beim Podcast Die letzten 7 Jahre, der Fahrplan aus der Krise.
Stell dir vor, die mächtigsten Führer der Welt sitzen an einem gigantischen Konferenztisch.
Mhm.
Sie haben wirklich alle Ressourcen dieses Planeten zur Verfügung. Sie werden von den absolut brillantesten Köpfen beraten, haben Zugang zu jeder Information.
Ja.
Und dennoch schauen sie sich an und ja, sie wissen schlichtweg nicht mehr weiter. Die Pläne greifen einfach nicht mehr.
Absolut nicht, nein.
Verträge zerfallen zu Staub, noch bevor die Tinte richtig trocken ist. Und draußen auf den Straßen, da eskaliert die Situation vollends.
Ein Bild des totalen Kontrollverlusts.
Genau. Und exakt dieses Bild eines globalen Kontrollverlusts zeichnet ein sehr bemerkenswertes Textkonvolut, das wir heute gemeinsam analysieren wollen. Wir steigen heute nämlich tief in ein Dokument aus der Reihe 7 Jahre Neustart ein. Es geht um die Episode 6 mit dem wirklich gewaltigen Titel Das Chaos der Völker, wenn die Welt aus den Fugen gerät.
Und ich finde, wir müssen uns für dieses Dokument heute wirklich etwas Zeit nehmen. Wir sollten das Sprechtempo bewusst ein wenig drosseln.
Ja, das spüre ich auch.
Diese Texte verlangen einfach eine gewisse innere Ruhe, eine Stille, um sie überhaupt richtig durchdringen zu können. Es geht hier nicht um schnelle Fakten.
Richtig. Es geht um etwas viel Tieferes.
Genau. Im Zentrum unserer heutigen Betrachtung steht eine prophetische Schrift, eine sogenannte Kundgabe.
Mhm.
Für alle, die mit dem Begriff jetzt vielleicht nicht so vertraut sind, in diesem spirituellen Kontext versteht man unter einer Kundgabe eine empfangene göttliche Offenbarung.
Okay, also eine direkte Durchsage sozusagen.
Ja, genau. Und speziell geht es heute um den Text mit der Archivnummer BD7817. Verfasst wurde das Ganze von Bertha Dudde.
Lass uns da vielleicht direkt kurz Einhalt gebieten, nur um den Kontext für dich, den Hörer, zu schaffen.
Gerne.
Wer genau ist Bertha Dudde und aus welcher Zeit stammt dieser Text eigentlich? Das ist ja enorm wichtig, um das irgendwie einordnen zu können.
Absolut. Also Bertha Dudde war, naja, eigentlich eine ganz einfache Schneiderin aus Schlesien. Sie lebte von 1891 bis 1965.
Mhm, also mitten in den großen Umbrüchen des letzten Jahrhunderts.
Genau. Ab dem Jahr 1937, also wirklich in einer historisch extrem aufgeladenen Zeit, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, begann sie, tausende solcher Texte niederzuschreiben.
Tausende? Wow.
Ja, unfassbar viele. Sie selbst gab an, diese Worte durch eine innere Stimme, durch das sogenannte innere Wort, diktiert zu bekommen.
Und unabhängig davon, wie man jetzt ganz persönlich zu diesem Konzept der göttlichen Eingebung steht, das vorliegende Dokument stellt eine faszinierende These auf.
Und zwar eine sehr weitreichende These.
Ja, nämlich, dass Ihre Texte die heutige globale Krise mit einer ja geradezu erschreckenden Präzision abbilden. Laut dem Dokument befinden wir uns aktuell in einer Art Dazwischen.
Einem Schwebezustand, ja.
Der Text erwähnt den Fall eines großen Machthabers als eine Art Startschuss. Und nun stehen wir eben in dieser merkwürdigen, flirrenden Zwischenzeit, in der die ganzen alten Ordnungen einfach kollabieren.
Und unsere Mission für diese tiefgehende Betrachtung heute ist es, das Warum und das Wie hinter diesem Kollaps zu verstehen, so wie der Text es uns eben darlegt.
Genau. Warum gerät die Welt derart aus den Fugen? Und vielleicht noch viel wichtiger, wo ist der Anker, wenn dieser Sturm seinen Höhepunkt erreicht?
Das ist die zentrale Frage. Wenn wir uns die gegenwärtige Weltbühne ansehen, diagnostiziert das Dokument bei den Führungspersönlichkeiten einen, und das ist ein Zitat, verblendeten Geist.
Verblendeter Geist. Das ist ein starker Begriff.
Ja, es wird argumentiert, dass dort ein vollkommenes spirituelles Vakuum herrscht. Es wird unablässig von Frieden gesprochen.
Mhm. Gipfeltreffen ohne Ende.
Genau, zahllose diplomatische Treffen. Aber die Quelle sagt ganz klar, das alles fruchtet nicht mehr. Es sind reine, leere Redensarten.
Ich habe da immer dieses Bild von einem Theaterstück im Kopf. Alle Schauspieler stehen auf der Bühne und sagen brav ihre Texte über Frieden und Zusammenarbeit auf. Aber die Kulisse hinter ihnen, die brennt bereits lichterloh. Und alle tun so, als ob nichts wäre.
Das ist ein sehr treffendes Bild. Die Prämisse stützt sich genau auf diese Beobachtung, dass Worte und Taten sich auf der globalen Bühne komplett entkoppelt haben.
Ja.
Das Dokument argumentiert, dass der Materialismus die eigentliche, alles dominierende Triebkraft hinter all diesen politischen Plänen ist.
Aber lass uns das mal genauer definieren, weil unter Materialismus versteht ja jeder was anderes.
Richtig. Hier müssen wir sehr genau hinschauen. Es geht nicht einfach nur darum, dass jemand gerne ein teures Auto fährt oder Luxus mag.
Sondern?
Es ist eine fundamentale Weltsicht. Eine Weltsicht, die besagt, die physische Materie ist die einzige Realität, die überhaupt existiert. Etwas Geistiges gibt es nicht.
Okay, und wenn das die Grundannahme von Politikern und Entscheidern ist, dann geht es logischerweise immer nur um Machterhalt.
Genau, um Machterhalt, um die Sicherung von Ressourcen und eben um den eigenen rein irdischen Vorteil.
Weil es ja sonst nichts gibt in deren Weltbild.
Exakt. Das Fundament, auf dem echter Frieden überhaupt nur wachsen könnte, nämlich dieser reine, uneigennützige Nächstenliebe, ist in diesem materialistischen System schlichtweg nicht vorgesehen.
Aber warte mal, hier muss ich wirklich mal kritisch einhaken. Das klingt auf den ersten Blick fast ein bisschen, naiv.
Inwiefern?
Geopolitische Konflikte, harte Ressourcenkriege und globale Wirtschaftskrisen jetzt einfach nur auf einen Mangel an Nächstenliebe zu reduzieren, ignoriert das nicht diese handfesten, knallharten wirtschaftlichen Realitäten?
Mhm. Ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Wie argumentiert der Text denn gegen den Vorwurf, dass hier komplexe Weltpolitik für den Leser zu stark vereinfacht wird? Wie führt ein Mangel an Liebe ganz mechanisch zum Scheitern von Verträgen?
Das ist ein hervorragender Einwand. Aber weißt du, der Text vereinfacht die Wirtschaft nicht. Er legt vielmehr die tiefen psychologische Wurzel dieses gesamten Wirtschaftssystems frei.
Okay, erklär mir das.
Wenn wir uns die Argumentation des Dokuments ansehen, dann funktioniert das so: Eine materialistische Weltsicht zwingt den Menschen unweigerlich in ein Nullsummenspiel.
Ein Nullsummenspiel?
Ja, wenn Materie alles ist und Materie ist ja per Definition auf diesem Planeten begrenzt, dann bedeutet der Gewinn des einen automatisch den Verlust des anderen.
Ah, verstehe. Wenn der Kuchen begrenzt ist und ich ein größeres Stück will, muss jemand anderes ein kleineres bekommen.
Genau das. Und in einem solchen geistigen Klima ist echtes Vertrauen schlicht unmöglich. Diplomatie wird dann nur noch zu einem Instrument der Täuschung.
Man versucht eigentlich nur, sich selbst strategisch den größeren Anteil am Kuchen zu sichern, während man so tut, als ob man teilt.
Richtig. Wenn die Nächstenliebe fehlt, also dieser aufrichtige, tiefe Wunsch, dass es dem anderen wirklich genauso gut gehen möge wie einem selbst, dann bleibt am Ende nur das nackte Ego.
Mhm.
Aus dieser Perspektive heraus beschreibt Dudde, dass zwangsläufig irgendwann ein Zustand erreicht wird, in dem ein Volk im anderen nur noch den Konkurrenten sieht, den reinen Feind.
Es ist also überhaupt keine Naivität der Quelle, es ist eigentlich eine messerscharfe Analyse der psychologischen und geistigen Ursachen.
Ganz genau.
Okay, das ergibt Sinn. Diese innere Haltung des Nullsummenspiels, die untergräbt das Fundament jeder echten Vereinbarung von vornherein.
Ja, sie frisst das Vertrauen von innen auf.
Ich würde sagen, wir lassen diese Diagnose nun einmal in den Originalworten auf uns wirken. Diese Texte sind ja sehr dicht und erfordern, dass wir wirklich genau hinhören.
Mhm.
Ich würde dich bitten, die zentralen Passagen aus der Originalquelle, dieser BD8717, vorzulesen und lass uns dem Text wirklich diese Langsamkeit und das Gewicht geben, das diese Worte fordern.
Sehr gerne. Ich lese nun ungekürzt aus den Schriften von Bertha Dudde vor. Sie schreibt: Ungewöhnlich wird die kommende Zeit euch belasten.
Mhm.
Denn das Weltgeschehen tritt in eine neue Phase ein. Die Unruhe unter den Völkern nimmt zu. Ein jedes sieht in dem anderen den Feind. Aber der Materialismus ist Triebkraft aller Pläne und Vorhaben.
Der Materialismus als Triebkraft? Ja.
Doch es sind zumeist die Verantwortlichen verblendeten Geistes. Es wird viel geredet. Und doch sind es nur leere Redensarten, denen keine Taten folgen.
Weil das Fundament fehlt?
Genau. Sie schreibt weiter, denn die irdische Not wird nicht behoben. Die Gesetze göttlicher Ordnung umzustoßen, zieht immer ein Chaos nach sich.
Mhm.
Und diesem Chaos geht ihr Menschen nun unwiderruflich entgegen und auch die irdische Welt wird aus allen Fugen geraten.
Puh, lass das mal kurz wirken.
Ja.
Die Gesetze göttlicher Ordnung umzustoßen, zieht immer ein Chaos nach sich. Das ist der Satz, der bei mir jetzt absolut hängen bleibt.
Es ist ein sehr zentraler Satz in diesem Werk.
Die Welt gerät laut dieser Argumentation also nicht durch einen blinden Zufall, nicht durch politisches Pech aus den Fugen. Es wird ein glasklarer Kausalzusammenhang formuliert.
Ursache und Wirkung. Ganz streng.
Kannst du dieses Prinzip dieser göttlichen Ordnung, wie es in der Quelle dargelegt wird, noch ein bisschen tiefer beleuchten? Was bedeutet das konkret für uns?
Also, in Dudes Weltbild ist die göttliche Ordnung keine abstrakte theologische Idee. Es ist nicht einfach ein moralisches Konstrukt.
Sondern?
Es ist ein geradezu physikalisches Gesetz für die Seele. Stell dir die göttliche Ordnung vielleicht wie die Schwerkraft in unserem Sonnensystem vor.
Okay, die Schwerkraft?
Die Schwerkraft ist unsichtbar. Aber sie ist die ordnende Kraft, die Milliarden von riesigen Himmelskörpern in einer harmonischen, berechenbaren Bahn hält.
Mhm. Ohne sie würde alles auseinanderfliegen.
Exakt. Wenn du nun ein System hast, das auf der Schwerkraft der göttlichen Liebe und dieser geistigen Gesetzmäßigkeiten beruht und die Menschheit entscheidet sich kollektiv, diese Schwerkraft einfach abzuschalten.
Was passiert dann?
Zusammen.
Alles gerät wörtlich aus den Fugen.
Ja, weil der haltende Rahmen fehlt. Dude argumentiert hier, dass das irdische Chaos, das wir jeden Tag in den Nachrichten sehen, lediglich der zeitverzögerte physische Spiegel eines bereits geschehenen geistigen Zusammenbruchs ist.
Das bedeutet also, das Chaos im Außen ist nur die Materialisierung des Chaos im Innen.
Sozusagen, ja.
Wir ernten auf der weltpolitischen Bühne genau das, was wir im Unsichtbaren gesät haben.
Das ist die Kernbotschaft, ja.
Und das Faszinierende an diesem Dokument aus der Serie 7 Jahre Neustart ist ja, dass es diese Einsicht von Bertha Dudde nicht einfach isoliert im Raum stehen lässt.
Nein, überhaupt nicht. Es bettet sie ein.
Es wird uns aufgezeigt, dass es eine Art, naja, Chor der Propheten gibt. Andere Stimmen aus völlig anderen Epochen, die genau dieselbe Dynamik beschreiben.
Richtig, das Dokument weitet den Blick da enorm. Es zieht zum Beispiel eine direkte Parallele zum Neuen Testament. Ganz konkret zum Matthäusevangelium, Kapitel 24.
Ah, die Endzeitreden.
Genau. Dort spricht Jesus von der Endzeit, von Kriegen und Kriegsgeschrei. Aber das entscheidende Detail, das wirklich die Brücke zu Dudes Text schlägt, ist die Begründung für diese Konflikte.
Was steht da genau?
In Vers 12 heißt es, und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten.
Die Liebe wird erkalten. Das ist ein wirklich erschütterndes Bild.
Ja, es geht tief.
Und es passt eigentlich perfekt zu diesem Mechanismus des Materialismus, den wir vorhin besprochen haben.
Mhm.
Wenn die systemische Ungerechtigkeit zunimmt, wenn die Menschen sehen, dass nur noch der Ellenbogen und der eigene materielle Vorteil zählen, dann friert die Empathie regelrecht ein.
Das Vertrauen in das Gute stirbt ab.
Genau. Und an genau diesem Punkt, an dem die Liebe erkaltet und die Diplomatie völlig versagt, bringt das Dokument ja noch eine dritte Quelle ins Spiel, nicht wahr?
Ja, eine Vision des bayerischen Brunnenbauers und Sehers Alois Illmayer, der Mitte des 20. Jahrhunderts lebt.
Mhm.
Seine Schilderungen werden im Text herangezogen, um das finale Stadium dieses globalen Kontrollverlusts zu illustrieren.
Das ist genau das Bild, das wir ganz zu Beginn der Betrachtung skizziert haben, oder?
Exakt dieses Bild. Illmayer beschrieb laut dem Text eine Szenerie, in der die sogenannten Großen, also die politische und wirtschaftliche Machtelite, am Ende in völliger Ratlosigkeit dasitzen.
Sie wissen einfach nicht mehr ein noch aus.
Nein. All ihre materialistischen Modelle, ihre superkomplexen Computerberechnungen, ihre militärischen Strategien, all das greift plötzlich ins Leere.
Wow.
Und während sie dort in vollkommener Hilflosigkeit erstarren, geht draußen das Volk auf die Straßen, weil diese irdische Not schlichtweg nicht mehr zu ertragen ist.
Es ist das ultimative, sichtbare Scheitern der menschlichen Hybris. Wenn der Mensch versucht, die Rechnung für die Welt ohne den Schöpfer zu machen.
Besser kann man es nicht ausdrücken.
Aber weißt du, wenn ich all das jetzt zusammennehme, diese Prophezeiungen über wachsende Kriege, diese erkaltende Liebe, das totale Chaos und Führer, die in ihrer eigenen Ratlosigkeit gefangen sind,
ja,
dann drängt sich mir eine sehr kritische theologische Frage auf. Und ich glaube, die stellen sich viele, wenn sie das hören.
Welche Frage?
Für viele Menschen klingt all das nach der klassischen Erzählung eines furchtbaren Strafgerichts. Ist das die Botschaft dieses Dokuments?
Ich verstehe.
Ist die Konklusion all dieser Texte einfach das Bild eines zornigen Gottes, der nun mit eiserner Hand reinschlägt, um eine ungehorsame Menschheit zu zerschmettern und zu bestrafen?
Das ist vielleicht der wichtigste Punkt unserer gesamten Betrachtung heute. Und das Dokument legt allergrößten Wert darauf, diese Perspektive richtig einzuordnen.
Okay, also keine Strafe.
Wenn wir diese Texte als reine Drohbotschaften lesen, als Rache oder blinden Zorn eines gekränkten Gottes, dann missverstehen wir laut der Quelle den Kern der Botschaft fundamental.
Mhm.
Dude und auch die Kommentare im Dokument setzen dieses aus den Fugen geratene Weltgeschehen in einen gänzlich anderen Kontext. Es ist keine blinde Strafe.
Sondern?
Dieser massiven globalen Schicksalsschläge sind der allerletzte Versuch, die Menschheit aufzurütteln.
Ein therapeutischer Eingriff also, kein Todesurteil.
Ganz genau. Das Dokument stellt die These auf, wenn der sanfte Ruf des Gewissens über Jahrzehnte und Jahrhunderte ignoriert wird, wenn die leise Stimme der Liebe in dem ohrenbetäubenden Lärm des Materialismus ertränkt wird, dann erhöht der Schöpfer eben die Lautstärke. Nicht aus Hass, sondern aus einer geradezu verzweifelten Gnade heraus.
Das ist ein starker Gedanke. Verzweifelte Gnade.
Das Prinzip dahinter ist extrem schmerzhaft, aber es ist logisch. Gott lässt das von den Menschen selbst verursachte Chaos zu, damit der Mensch in seiner höchsten irdischen Not, wenn alle von Menschen gemachten Systeme kollabieren, endlich wieder den Blick nach oben richtet.
Weil wir erst dann hochschauen, wenn wir am Boden liegen.
Genau. Wenn der Boden unter unseren Füßen wegbricht, fangen wir an, nach etwas zu suchen, das jenseits des Irdischen Bestand hat.
Das Chaos ist in dieser Weltsicht also ein massiver Weckruf an eine spirituell komatöse Menschheit.
So sieht es der Text, ja.
Das bringt uns an den absoluten Wendepunkt dieses Dokuments. Wir haben uns nun wirklich durch eine sehr düstere, wenn auch sehr klärende Diagnose gearbeitet.
Allerdings, ja.
Aber das Besondere an Episode 6 dieses Neustartprogramms ist ja, dass sie uns nicht einfach in der Asche der zerfallenen Systeme zurücklässt. Im Gegenteil.
Es gibt eine sehr helle Perspektive.
Genau. Die Texte von Bertha Dude beinhalten immer auch einen extrem starken Gegenpol zum Chaos. Da taucht immer wieder der Begriff der kleinen Herde auf.
Mhm, die kleine Herde.
Und da dies der absolute Kern der tröstenden Botschaft ist, möchte ich dich bitten, uns hierzu wieder möglichst viel aus dem Originaltext von Bertha Dude vorzulesen. Speziell diese Abschnitte.
Das mache ich sehr gerne. Ich lese erneut aus den Schriften von Bertha Dude, jetzt mit dem Fokus auf diese Verheißung. Wir hören wieder genau hin.
Ja, bitte.
Sie schreibt, ihr, die ihr meine kleine Herde seid, braucht sich nicht zu fürchten. Lasset euch nicht wankend machen in eurem Glauben.
Braucht euch nicht zu fürchten. Mhm.
Lasset euch nicht bedrängen von irdischer Not, denn sie gehet an euch vorüber. Ich aber kenne die meinen und ich weiß auch, wer von den meinen in höchster Gefahr schwebet.
Wow.
Und also wird auch meine Hilfe offensichtlich sein. Es wird sich das Chaos der Völker nicht aufhalten lassen.
Also das Chaos kommt unausweichlich.
Ja, aber dann schreibt sie, doch ihr werdet davon nicht berührt werden, so ihr in tiefer Gläubigkeit mir euch anvertraut. Und so könnet ihr beruhigt in die Zukunft sehen, denn ihr werdet beschützt sein in jeglicher Not.
Lasset euch nicht wankend machen in eurem Glauben. Die Not geht an euch vorüber.
Mhm.
Das ist ein gewaltiges Versprechen angesichts dieser globalen Katastrophe, die ja im selben Atemzug beschrieben wird.
Das ist es. Ein absolutes Schutzversprechen.
Aber wer genau ist laut diesen Texten diese kleine Herde? Handelt es sich hier um eine exklusive Elite? Um Menschen, die sich in Bunkern verstecken und sich von der Welt abkapseln?
Nein, überhaupt nicht. Das wäre ein völliges Missverständnis.
Okay. Wie ist es dann gemeint?
Die kleine Herde im Sinne dieser spirituellen Texte ist kein elitärer Club, dem man durch eine bestimmte Mitgliedschaft beitritt. Es beschreibt vielmehr einen Bewusstseinszustand.
Eine Lebenshaltung?
Genau. Es sind jene Menschen, die inmitten all dieses Lärms den Weg in die innere Stille und damit zur Anbindung an Gott gefunden haben.
Mhm.
Und ganz essentiell, es sind jene, die sich in ihrem ganz normalen Alltag aktiv um die Nächstenliebe bemühen.
Die Quelle sagt also nicht, dass diese Menschen physisch auf einen anderen Planeten versetzt werden. Sie sind noch hier.
Ja, sie leben mitten in dieser Welt, die gerade aus den Fugen gerät. Aber die Verheißung lautet, dass sie eine Art energetischen oder spirituellen Schutzraum um sich herum aufbauen.
Mhm.
Das bringt mich auf einen Gedanken. Wenn wir versuchen, diese kleine Herde irgendwie bildlich zu greifen.
Mhm. Hast du ein Bild im Kopf?
Viele würden vielleicht sagen, sie sind wie das Auge eines Hurrikans. Also um sie herum tobt der Sturm, aber bei ihnen, im Zentrum, da ist es still.
Ja, das ist ein Bild, das oft benutzt wird. Aber weißt du, ich finde, dieses Bild greift irgendwie zu kurz. Weil das Auge des Sturms sich ja mit dem Sturm bewegt und extrem instabil ist.
Das stimmt, ja.
Ein besseres Bild, das mir in den Sinn kommt und das auch diese Idee der göttlichen Ordnung besser trifft, ist das von uralten Bäumen. Bäumen mit unfassbar tiefen Pfahlwurzeln.
Oh,
Das ist eine sehr starke Metapher. Lass uns die mal genauer betrachten.
Stell dir vor, ein massiver Orkan zieht über eine Landschaft. Die oberflächlichen Sträucher, die flachwurzelnden Bäume, das wären in unserem Fall diese rein materialistisch ausgerichteten Systeme und Menschen. Die werden sofort entwurzelt und weggespült, weil sie keinen Halt in der Tiefe haben.
Sie klammern sich nur an die Oberfläche.
Genau. Aber dieser spezielle Baum, der seine Wurzeln dutzende Meter tief in die Erde getrieben hat, bis hinunter zu einem verborgenen, ruhigen Grundwasserleiter.
Ja.
Der steht. Die Winde reißen an seinen Ästen. Er spürt den Sturm, absolut erleugnet ihn nicht. Aber er fällt nicht.
Weil er von unten versorgt wird.
Exakt. Er wird von einer Quelle in der Tiefe versorgt, von der die Stürme an der Oberfläche überhaupt nichts wissen.
Das trifft den Kern der Aussage von Bertha Dudde. Exzellent. Wirklich.
Mhm.
Die kleine Herde leugnet den Sturm nicht. Sie sehen das politische Chaos. Sie spüren die wirtschaftliche Not.
Sie verschließen nicht die Augen?
Nein. Aber ihr innerer Friedenszustand, ihre Standhaftigkeit leitet sich eben nicht aus den äußeren oberflächlichen Umständen ab, sondern aus dieser tiefen Verwurzelung, diesem Grundwasserleiter des göttlichen Vertrauens.
Das ist ein so wichtiger Punkt.
Die Handlungsanweisung, die sich aus dem gesamten Text für den Einzelnen destillieren lässt, ist absolut eindeutig. Wir können und dürfen keinen echten Frieden von einer Welt erwarten, die völlig bar jeder Liebe ist.
Das ist eine Illusion.
Es ist vollkommen sinnlos, auf politische Heilsbringer oder rein technologische Lösungen zu hoffen, wenn das spirituelle Fundament bereits verfault ist.
Das bedeutet also, wir müssen die Verantwortung für den Frieden wieder komplett zu uns selbst zurückholen?
Ganz genau. Der wahre Frieden entsteht laut dieser Betrachtung ausschließlich in zwei Richtungen.
Welche sind das?
Erstens in der vertikalen Verbindung. Das ist diese tiefe Wurzel in die Erde, dein persönliches, unerschütterliches Vertrauen in den Schöpfer.
Mhm.
Und zweitens in der horizontalen Verbindung. Das ist das Geäst des Baumes, das den anderen Schutz bietet.
Ah, die ganz konkrete, tätige Nächstenliebe.
Richtig. Nicht als leere Floskel auf einem Gipfeltreffen, sondern als gelebte Realität gegenüber dem Menschen, der heute in genau diesem Moment direkt neben dir steht und Hilfe braucht.
Das ist wirklich eine ungemein kraftvolle Erkenntnis.
Ja, das ist sie.
Wir wollen an dieser Stelle behutsam rekapitulieren, welchen gedanklichen Weg wir in dieser Betrachtung heute gemeinsam gegangen sind.
Mhm, ein weiter Weg.
Wir haben begonnen bei dem Bild der völligen Ratlosigkeit auf der Weltbühne. Wir haben analysiert, dass diese leeren Phrasen der Verantwortlichen das Resultat eines rein materialistischen Weltbildes sind.
Diesem Nullsummenspiel das Vertrauen unweigerlich zerstört.
Genau. Wir haben dann verstanden, dass die Gesetze der göttlichen Ordnung umzustoßen, also das Abschalten der Schwerkraft der Liebe, zwangsläufig zum Zusammenbruch der Systeme führt.
Und wir haben diese harte Diagnose durch den Kontext der Quelle in ein ganz neues Licht gerückt. Das Chaos ist eben kein Zeichen eines rächenden Gottes,
sondern der dröhnende letzte Weckruf einer verzweifelten Gnade. Ein Versuch, den Blick der Menschheit wieder auf das Ewige zu richten.
Richtig.
Und am Ende dieses Weges steht eben nicht die vollkommene Verzweiflung, sondern die schützende Verheißung für diese kleine Herde. Die Aufforderung, tief zu wurzeln, vertikal zu vertrauen und horizontal zu lieben.
Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass dieses aus den Fugen geraten der Welt nicht nur eine abstrakte, geistige Metapher bleiben wird.
Leider nein.
Das Dokument gibt uns bereits einen sehr klaren Ausblick auf das, was da noch kommt.
Mhm.
In der nächsten Episode, der Episode 7, wird analysiert, wie dieser geistige Verfall ganz handfeste, materielle Formen annimmt. Es wird um den massiven Kampf um Rohstoffe und Energie gehen.
Das Chaos, über das wir heute gesprochen haben, wird also bis in die absoluten Grundlagen unseres physischen Überlebens spürbar und sichtbar werden.
So ist es ja.
Das ist ein harter Einschnitt, der uns in der nächsten Zusammenkunft bevorsteht. Aber für den heutigen Tag wollen wir diese tiefen spirituellen Gedanken erst einmal in die Ruhen lassen.
Mhm.
Bevor wir uns verabschieden, möchte ich dir einen letzten, vielleicht etwas unbequemen Gedanken mitgeben. Einen Gedanken, den du bewegen kannst, wenn du heute Abend zur Ruhe kommst.
Ja.
Wir haben ausführlich darüber gesprochen, dass das gegenwärtige Chaos laut diesen Texten als gigantischer Weckruf Gottes fungiert.
Mhm.
Wenn nun also eine Welt, die komplett aus den Fugen gerät, in all ihrem Schmerz wirklich das allerletzte, das lauteste Signal des Schöpfers ist, Was geschieht dann eigentlich mit dem menschlichen Geist, wenn er sich entscheidet, selbst diesen ohrenbetäubenden Lärm zu überhören, alle Warnungen beiseite zu schieben und stur in seinem spirituellen Schlaf zu verbleiben?
Das ist eine gewichtige Frage.
Wir danken dir, dass du dich heute auf diese Ruhe, diese Tiefe und auch auf diese fordernden Gedanken eingelassen hast. Bleib tief verwurzelt in deinem Glauben, bleib tätig in deiner Liebe. Wir hören uns bei der nächsten Betrachtung.